Bitcoin Ratschau, der Südtiroler Bitcoin Podcast.
Grüß dich, Mander und Mandarinen, heint zur 23. Folge mit mir in Dr. Orange und heint am Start a Domme. Grüß dich, Domme, servus.
Servus, Hallöchen.
Hast du die Blockzeit für uns gleich schon am Anfang?
Die Blockzeit habe ich schon ready und es ist die 813.953.
Let's go. Wir nähern uns ja. Richtung Halving und der Preis riecht sich auch schon so langsam.
Steigt.
Und heint haben wir noch einen speziellen Gast für euch mit am Start. Schauen wir, ob es die Stimme erkennt.
The digital euro is on the move. Yesterday, the governing council of the ECB approved the opening of the preparation phase.
Ja, für die Leute, die Stimme nicht erkannt haben, das ist die gute alte Christine Lagarde oder wie ich sie gern heiße, die Königin von unseren Fiat-Euro. Ja, und ich habe es gehört, was sie gesagt hat. Heute wird es um den digitalen Euro geben. Und wie sei mir überhaupt auf die Idee gekommen, die Folge aufzunehmen? Meine Mam hat mir eine E-Mail geschickt, vorgestern, und hat mir geschrieben, schau, weißt du das schon? Und als Anhang hat sie mir zwei Seiten gescannt von der Wirtschaftszeitung, von der WQ, im Wirtschaftskurier von den Dolomiten, die Version, oder die ist am 25.10. erschienen. Und ja.
Also brandaktuell.
Brandaktuell. Schauen wir mal, wenn wir die Folge überhaupt releasen. Vielleicht releasen wir die Folge erst in zwei Wochen, dann ist es nicht mehr brandaktuell. Aber hoffen wir, dass wir es rechtzeitig ausprobieren. Heute haben wir uns gedacht, wir gehen mit Enk einfach den Artikel durch, lesen tatsächlich auch aus den Artikel vor. Also Shoutout zuerst einmal in meiner Mam fürs Schicken und da in die Dolomiten.
Danke.
Und dann vertiefen wir ein paar Sachen, wo wir das Gefühl haben, dass vielleicht Leute, die das Interesse haben, auch wie ein Tierverein reinzugehen, mit uns die Möglichkeit haben. Und vor allem schickt es auch in die Leute, die vielleicht den Artikel gesehen haben und sich da nicht so viele Gedanken gemacht haben. Passt, was sagst du?
Ja, let's go, starten wir.
Gut, dann fange ich an. Es hört sogar noch was ausgedruckt heute da für Renk. Der Titel heißt Der digitale Euro kommt. Fällt leider neues Rufezeichen. Bis die Menschen im Euroraum sie nutzen können, wird es noch ein paar Jahre dauern. Die Euro-Währungshüter arbeiten jedoch bereits intensiv an einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema. Und dann steigen wir gleich in Artikel ein. Und wie gesagt, wir werden so ein paar Sachen ergänzen. Es fängt an mit einem kurzen Überblick, dass in vielen Ländern der Welt wird bereits eifrig an einer digitalen Währung getüftelt. Einige sind sogar schon sehr viel weiter als die Eurozone, die sich für das Projekt noch Zeit lassen will. Wohl wissend, dass es hierzulande erhebliche Bedenken gibt, was die Sinnhaftigkeit einer digitalen Variante der Gemeinschaftswährung angeht. Und ich finde jetzt cool, dass sie in den Artikel so insgesamt 8 Fragen aufnehmen und die 8 Fragen auch beantworten. Allgemein, was ich auch also als Feedback geben will, der Artikel ist recht ehrlich und straight to the point geschrieben worden. Das leih mal vorhin. Und wie findest du ihn? Wie hast du ihn gefunden?
Genau. Ja, ich finde eigentlich auch sehr, sehr gut geschrieben, eigentlich sehr nüchtern, beantwortet die Fragen eigentlich, ergreift nicht wirklich für eine Seite Partei. Ist halt wirklich oberflächlich geschrieben worden, also nicht sehr tiefgründig, aber für das sind ja mehr da, damit wir das ein bisschen genauer besprechen können. Weil es wirklich ein interessantes Thema ist und eben, wie gesagt, brandaktuell. Werden wir auch sehen, weil werden wir herausfinden, was da so los ist, momentan.
Perfekt. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar fangen sie an mit, Die Frage, soll das Bargeld abgeschafft werden? Ist auch recht interessant, dass sie direkt eigentlich die Frage nehmen, wo die Leute am meisten sich Sorgen machen wahrscheinlich. Und was sie schreiben, ist folgendes. Nein, das beteuern sowohl die EZB als auch die EU-Kommission immer wieder. Der digitale Euro sei eine Ergänzung zu Schein und Münze, kein Ersatz für Bargeld. Und jetzt kommt eine gute Quote. Der digitale Euro wäre eine elektronische Form von Bargeld für die digitalisierte Welt. Mit ihm hätten Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, neben Banknoten und Münzen auch eine digitale Form von Zentralbankgeld zu nutzen, erklärt die EZB. Und da machen wir jetzt vielleicht kurz einen Halt, weil das ist der springende Punkt, wenn es eng die Frage stellt, was der digitale Euro eigentlich ist. Weil viele von eng sagen jetzt so, ja, Birschel, das ist schön und gut, aber einen digitalen Euro habe ich schon, also jetzt gibst du mit nichts Neues. Wenn ich meinen Kontostand von der Volksbank online anschaue, was ist denn das? Es ist ja auch digitales Geld. Ja, aber tatsächlich, erstens ist das Geld kein gesetzliches Zahlungsmittel. Zurzeit ist Bargeld und Münzen, wie sie da sagen, ist einzig gesetzliche Zahlungsmittel. Und jetzt wollen sie eben ein Zentralbankgeld in eine digitale Form bringen, was dann ein gesetzliches Zahlungsmittel war. Und der Unterschied ist, dass das direkt von der EZB emittiert wird, also erschaffen wird. So ganz kurz und knapp. Wie findest du die Erklärung?
Genau. Finde ich gut. Noch kurz vielleicht, wenn du jetzt bei deiner Bank, Hausbank, ein Konto hast, dann kannst du eben sagen, wenn dir das nicht mehr passt mit der Bank, dann gehst du einfach zur nächsten Bank. Und so ist es ein bisschen dezentral aufgestellt eigentlich, das Bankensystem, was wir alle haben. Aber wenn du jetzt ein Bankkonto bei einer Zentralbank hast, dann kannst du jetzt einfach mal halt nicht mehr sagen, ich wechsle einfach Zentralbank, weil es gibt leider ohne Zentralbank. Also heißt, du hast halt leider ohne Möglichkeit, ohne Bank und du kommst von der eigentlich nicht mehr weg. Vielleicht auch noch ist ein großer Unterschied zwischen eben Zentralbankgeld und das Geld, was wir auf dem Bankkonto haben.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, vor allem weil was man da aushören kann von deiner Argumentation, ist auch, dass vielleicht Banken, also die Volksbank und die Sparkasse und so weiter, das Projekt von der Zentralbank ein wenig kritisch betrachten könnten, weil die Kunden da ja auch weggehen, eventuell. Und eine Volksbank will eben nicht, dass die Kunden weggehen. Das ist ja eine Konkurrenz, die jetzt auf dem Markt kommt, wo die EZB auch sehr wohl weiß, dass das ein Risiko sein kann für die ganze Stabilität von unserem Bankensystem. Weil wenn es sich vorstellt, was passiert, wenn die Leute ihre Gelder abziehen und sie jetzt alle auf den Konto von der EZB taten, dann hätten die Banken, also die Volksbank jetzt als Beispiel, ein großes Problem. Weil, wie wir wissen, haben die Banken auch die ganze Liquidität gleich mal schnell, also wenn man in die Banken die Liquidität nimmt, dann sieht man halt, was passiert, wie bei der Silicon Valley Bank und so weiter, dann hat man einen Bankrun, der durch die Zentralbank induziert worden war, was ich sehr spannend finden hat, aber definitiv wird es da Limits geben, weil eine Sache, die ich auch sagen muss, ist, ein Konto bei der Zentralbank war für jemand, der in Euro oder in unserem Fiat-System keine Gefahr sieht, ist der sicherste Ort. Wieso? Weil die Zentralbank kann nie bankrott gehen. Also war sozusagen der digitale Euro ist das sicherste, was haben kannst, wenn du jetzt davon ausgehst, dass der Euro eine sichere Währung ist. Aber dann gehen wir jetzt noch vielleicht danach weiter ein im Artikel. Aber das leider nochmal so als Ergänzung. Weil ich glaube, die Bankenlobby wird da auch wie eine besorgen wollen, bevor der Kimp.
Auf jeden Fall. Und es ist auch schon geplant, klar, dass wir normale Bürger eben so Zentralbankkonto haben dürfen, aber das ist sicherlich gedeckelt. Also wir können nicht unser ganzes Geld jetzt mit der, auf der Zentralbankkonto eintun, wo wird es irgendeinen fixen Betrag geben. Das ist, die Rede ist von, ich habe gelesen, 500 bis 3000 Euro in den Rahmen irgendwo. Kannst du auf dem Konto haben und nicht mehr. Also wählen sich so die Zentralbank irgendwie nicht verscherzen mit unseren Genossenschaftsbanken, normalen Banken.
Genau.
Damit die halt trotzdem nur ihr Geschäftsfeld behalten können.
Genau, ja. Aber ja, die erste Frage haben wir jetzt so beantwortet. Es geht noch in Artikel ein bisschen weiter, dass das Bargeld anscheinend sogar noch mit einem Gesetz wirklich permanent sozusagen fixiert werden soll hat und dass der Verbraucher schlussendlich frei entscheiden kann, ob er bar zahlen will oder unbar, also digital bezahlen will. Aber da möchte ich auch etwas erwähnen, was wir danach nochmal tiefer vielleicht eingehen, ist, dass auch vor allem, ich sehe jetzt die Leute in meinem Alter, die wenigsten zahlen mit bar, wenn sie die Möglichkeit haben, mit Karte zu zahlen. Also es muss uns auch bewusst sein, dass der Trend in Richtung barlos geht. Und wieso? Weil wenn es bequem ist, wenn die Leute einfach mit Karte, mit Handy, mit Uhr oder so was, mit welchem Chip in der Garling in der Hand drin zahlen können, dann dienen sie es, wenn es bequem ist. Und hell muss man jetzt vielleicht auch kurz erwähnen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in der Welt der Bequemlichkeit ertrinken, indem wir unsere kritische Fähigkeit zum Hinterfragen und unsere Freiheit da zum Selbstbestimmen und zum selbstbestimmten Denken auf den Altar der Bequemlichkeit opfern, weil hell ist die große Gefahr. Wenn viele, viele Leute nicht mehr bar zahlen, dann wird das halt komplett ins Digitale übergehen mit der Zeit und ich sehe das auch kommen, dass wir mehr und mehr digital zahlen werden. Wie siehst du das?
Ja, 100% bin ich bei dir. Ich sehe es ja, wir sind beide jung und meine Kollegen sind da genau gleich. Mehr oder weniger alle zahlen leider mit Apple Pay, Google Pay und das Handy zu heben schnell. Und eine Sekunde ist das getan, brauchst kein Bargeld zurück mehr kriegen oder was, wenn ein Paninkaufen 20 Meter lange Schlange hinter dir ist und du musst jetzt mit Bargeld ausgehen und dann musst du noch zurückgeben und bis es als ist, das dauert halt ein bisschen, wenn da regen sich die Leute schon fast auf, wenn ich mit Bargeld holst, ich immer auf der Mal 4. Aber durch Corona, was ich dann noch gezogen habe, durch Corona ist eben die Kartenzahlung eben auch noch viel, viel gestiegen, weil niemand hat mehr gewählt, Bargeld annehmen. Alle haben sie gesagt, sie nehmen das einfach mit der Karte einfach zuheben, einfach contactless zahlen. Ist einfach durch Corona viel, viel unerkannter geworden.
Ja.
Und das merkt man eben auch jetzt, wie vor allem bei den jungen Leuten, weil wir sind logisch allem mit dem Hype und wir sind mal aktuell und technisch allem vorne dabei. Aber ja, da sehe ich ja, dass man in Zukunft wird viel mehr digital ablaufen. Auf jeden Fall, wie du auch sagst.
Ja.
Ich glaube, heutzutage, die ältere Generation, der ist sich noch bewusst, wieso wir Bargeld brauchen oder wieso Bargeld da wichtig ist. Und für die ältere Generation ist es auch noch viel wichtiger. Heutzutage, wenn du, glaube ich, einen Jungen fragst, wieso wir Bargeld brauchen, sagt er, wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Was ich eigentlich für gefährlich halt.
Ja, also finde ich auch extrem gefährlich, beziehungsweise wieso finde ich es gefährlich, weil, das muss man auch kurz erwähnen, Bargeld, wenn man mit Bargeld zahlt, dann ist das das Anonymste, was man machen kann, weil das ist Peer-to-Peer, also von mir zu dir direkt, ohne dass es irgendwie auf irgendein Ledger in irgendeiner Bank notiert ist. Also jetzt auch, wenn man mit Karte zahlt, das kann man auch nachvollziehen, für was man es ausgeben hat und so weiter. Und da jetzt leider kurz ein Einschub. Wir sind ja ein Bitcoin-Podcast und Bitcoin ist tatsächlich auch mit der Gefahr entstanden oder mit der Gefahr vor den Augen entstanden, dass mir Leid oder mir Menschen auch oft sehr bequemlich sein oder mir bevorzugen Sachen, die user-friendly sein und die Leid von die hinter der Bitcoin-Bewegung waren, die waren aktiv in Cyberpunk-Movement. Da mir sollte man vielleicht auch nochmal eine Folge machen über der Cyberpunk-Bewegung. Aber like.
Wir haben eh schon mal viel, ein bisschen über das geredet. Perfekt. Auf jeden Fall.
Dann siehst du, dann ist
in der Folge, wo wir über einen Satoshi geredet haben. Auf jeden Fall.
Genau,
auf
live vielleicht nochmal kurz für die Leute, was jetzt das erste Mal der Bewegung hören. Die Leute hinter der Bewegung haben sich wirklich tief auseinandergesetzt mit Fragen, wie können wir die Privatsphäre in einem digitalen Zeitalter aufrechthalten. Und die Privatsphäre ist definitiv auch notwendig für eine funktionierende Gesellschaft in einem elektronischen Zeitalter. Und vielleicht kennt man da das Cyberpunk-Manifesto von Eric Hughes, glaube ich, heißt er irgendwie sowas, verlinken unten, damit sich die Leute es auch kurz durchlesen. Weil mir kommt vier, wie du auch sagst, die jungen Leute, ich zähle mir jetzt auch noch dazu, wir machen jetzt keine Gedanken. Wir machen jetzt einfach keine Gedanken. Wir gehen hin, holen, wie du sagst, mit Handy, Contactless und schien was. Was alles dahinter ist und was alles in Zukunft passieren kann, das ist in vielen relativ egal. Deshalb auch Hut ab, wenn du unter 50 bist und mit Bargeld bezahlst, weißt? Weil theoretisch soll man all mehr mit Bargeld zahlen. Oder alle sollen mit Bargeld zahlen, wenn es möglich ist. Aber ich tue es auch nicht. Also ich tue es auch möglich. Nicht. Deshalb, ja. Na gut.
Auf jeden Fall.
Dann gehen wir weiter, hä? Zur nächsten Frage.
Gehen wir weiter, auf jeden Fall.
Die nächste Frage ist die folgende. Wann soll ein digitaler Euro verfügbar sein? Nach Überzeugung des Bundesbankpräsidenten in Deutschland, der gute Joachim Nagel, wird der digitale Euro in wenigen Jahren zum Alltag der Menschen gehören. In etwa 4 Jahren werden wir mit dem digitalen Euro bezahlen können, sagte Nagel jüngst. Also, anscheinend kommt's langsam.
4 Jahre, wenn du denkst.
Ja, das ist
klingt jetzt eigentlich schon noch lang, finde ich, weil in 4 Jahren kann noch sehr, sehr viel passieren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir noch hören werden, andere Nationen, andere Länder arbeiten auch schon an so etwas. Und wahrscheinlich, ich weiß auch nicht genau, wie weit die sein, aber 4 Jahre klingt für mich jetzt schon relativ lang. Obwohl sie die Zeit wahrscheinlich auch für die Entwicklung brauchen.
Ganz genau.
Das geht ja nicht von heute auf morgen mit so einem Fingerschnipser.
Ja.
obwohl in der, bin gespannt, wo in 4 Jahren dann Bitcoin dagegen stehen kann.
Ja, aber vor allem, die Sache ist auch die, nicht leider für die Entwicklung, ich hoffe, dass sie auch einen demokratischen Konsens suchen werden, irgendwie. Es war wie ein, wie soll ich sagen, es war schon schlimm, wenn das jetzt einfach so gelauncht wird, von einem Tag auf den anderen, ohne dass da irgendwie versucht wird, entweder die Bürger direkt zu fragen oder halt das Europäische Parlament und so weiter. Kann jeder davon halten, was er will, aber je mehr politischer Diskurs auch von den Leuten, die den Podcast jetzt hören und meinen so, digitaler Euro, danke, auch vielleicht nicht, dann sag das zu den Politikern, geht's aus, damit es auch ganz aufkommt zur Fiat-Königin Christine Lagarde.
Ja, auf jeden Fall. Was ich aber noch vorher sagen will, ist, dass eben viele Länder sind, alle wenn die den Rennen, und mir kommt oft mal vier, oder ich habe das Gefühl, dass die Länder das so schnell wie möglich hinkriegen müssen, weil jeder will irgendwie als Erster sein und der den CBDC rausbringt und das benutzen kann, weil irgendwie kommt auf ist das so ein Ziel, das sie sich alle gesetzt haben, ohne eigentlich wirklich die Frage zu stellen, brauchen wir das wirklich? Kommen wir halt oft einmal so viel. Und wie du auch gesagt hast, ist dann der Diskurs zwischen was wählen die Bürger, was wählen die Unternehmen in der Eurozone und was will die EZB, den braucht es unbedingt und den gibt es ja schon, weil wir können, also man sieht ja, dass sich Leute sehr, sehr kritisch gegenüber dem digitalen Euro äußern, weit außerhalb von der Bitcoin-Szene, wo sie sehr befürwortet, weil ich glaube, für die Leute ist das irgendwie nicht wirklich greifbar, der digitale Euro, und viele sehen ja die Gefahren, die was der digitale Euro mit sich bringen kann, wo man vielleicht auch später noch genauer darauf hingehen kann, hingehen werden.
Genau.
Was für Gefahren das mit sich bringt.
Ja, genau. Und auch für die Leute, die Interesse haben, welche andere Länder schon an CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, heißt einfach nichts anderes als digitale Zentralbankwährungen arbeiten, kann man auch eine Website verlinken, das die heißt cbdctracker.org und Sam Sicke ist, dass viele Projekte auch schon gelauncht worden sind und einige Projekte auch dann einfach kein, ja, nicht, die sind nicht akzeptiert worden von der Bevölkerung und dann wieder, ja, sozusagen auf Hold oder nimmer aktiv sein. Da gehen wir aber dann nochmal danach ein, vielleicht im Detail. Mhm. Aber jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 3. Wie ist der Trend beim Bezahlen? Das haben wir eigentlich schon erwähnt, wie viele das eigentlich schon wissen, aber gehen wir kurz ein. Bezahlen ohne Scheine und Münzen gewinnt an Bedeutung. Zwar ist Bargeld im Euroraum immer noch das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel an der Ladenkasse, wie aus einer Ende Dezember veröffentlichten Studie der EZB hervorgeht. Finde ich eigentlich sehr interessant, weil das hätte ich mir nicht vorgestellt. Wie gesagt, in meinem Umfeld zahlen fast alle mit Karte. Das ist ein kurzer Side-Note. Und jetzt geht's weiter. Doch gemessen am Wert übertrafen Kartenzahlungen erstmals Scheine und Münzen. Die Corona-Pandemie habe den Trend zu elektronischen Zahlungsmitteln beschleunigt, stellten die Euro-Währungshüter fest. Eine Mehrheit der Verbraucher bevorzuge nun elektronische Zahlungsmittel. Das ist genau das, was du gesagt hast, dass in Corona das auch gepusht worden ist. Und der Trend ist klar, der Trend ist da, der Trend ist eindeutig und leider ist der Trend Richtung digitale Zahlungen. Also Bargeld wird sooner or later, sagen wir, tschüss zum Bargeld. Auch wenn es jetzt gesetzlich verankert wird, wenn die Leute Bargeld nicht mehr verwenden, dann wird es automatisch durch menschliche Bequemlichkeit in Richtung digitale Zahlungen shiften. Und da müssen wir eben aus dem genannten Gründen, die wir jetzt danach vielleicht erwähnen werden, aufpassen und auch in die Cyberbank-Menschen zuhören, dass Privatsphäre wirklich notwendig ist für eine funktionierende Gesellschaft, vor allem in dem digitalen Zeitalter. Gut. Soll ich weitergehen? Willst du da noch wieder einen Senf dazu ballern?
Da haben wir, ich glaube, da haben wir eh alles schon besprochen, da wenn ich mal weiter starten.
Perfekt. Okay. Nummer 4. Gibt es nicht schon ausreichend Angebote zum digitalen Bezahlen? Sehr gute Frage, finde ich. Finde es auch cool, dass Sie das so offen und ehrlich dann erwähnen. Aber jetzt gehen wir ein, wie Sie die Frage beantworten. Also, der digitale Zahlungsverkehr in Europa ist dominiert von ausländischen Anbietern. Allen voran der US-Riese PayPal, aber auch Apple Pay oder Google Pay als Bezahlungsdienste großer US-Tech-Konzerne werden zunehmend genutzt. Dem wollen die Europäer ein eigenes Angebot entgegensetzen. Mit einem digitalen Euro würde die Abhängigkeit von internationalen Konzernen sinken. Die Menschen bekämen eine Digitalwährung, deren Stabilität durch die EZB garantiert wäre. Also, da müssen wir jetzt einiges ausbacken. Also ich fange einmal an mit so ein paar Sachen, die ich ausbacken möchte. Und du unterbrichst mich und sagst, wenn du da auch noch ein paar Sachen dazu dienen willst. Also eine Sache, die sie sagen, ist, der digitale Euro wird entgegengesetzt den großen US-Tech-Konzernen, damit wir die Abhängigkeit von denen Viren wegkriegen. Also wir schieben die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wie Apple Pay, Google Pay und so weiter, Visa, Mastercard, die eigentlich Unternehmen sein, die konkurrieren zur Abhängigkeit zur Zentralbank. wo Leute arbeiten, die halt auch nicht demokratisch legitimiert sein. Also ich will euch sagen, das wird so wie ein geframed im Sinn von so, ja, wir sind so abhängig von US-Tech-Konzernen, halt sei man mittlerweile bei vielen Sachen, beim Handy sei man selbst, bei extrem wichtiger Technologie sei man selbst. Aber das ist meiner Meinung nach nicht so ein faires Argument. Weißt du, sagen wir so, ja, wieso gibt es in Europa und in Euroraum nicht Unternehmen, die jetzt Zahlungsdienste anbieten? Weißt du? Können ja Unternehmen übernehmen und nicht jetzt, dass man die Abhängigkeit in Hände von der guten Christine Lagarde und Isabel Schnabel legen. Ja, was sagst du dazu?
Ich finde jetzt mal tendenziell, der Gedanke finde ich eigentlich schon schlüssig, dass man sagt, ja okay, ich will jetzt eigentlich weg von den ganzen großen Unternehmen, die was großteils in den USA einen Sitz haben, mal, dass wir die zu uns nach Europa holen. Aber wenn man das dann so macht, wie sie es machen und sagen, wir geben dann jetzt der Zentralbank die Aufgabe, dann ist ja eh leider ohne Institution da, wie du auch gesagt hast, die was alles regelt. Dann haben wir erstens keine Konkurrenz, die was, und wir wissen, Konkurrenz beflügelt eben das Geschäft. Und das wird geplant von der Zentralbank, zentral geplant. Und was mit zentral geplanten Sachen passiert, im großen Maßstab, haben wir ja schon öfter in der Geschichte gesehen.
Ja.
Ja, aber ich kann das Argument auf jeden Fall verstehen, dass man mal vor USA weggeht und Europa mal so irgendwie ein bisschen mehr Power geben kann, soll. Mhm. Versuche, Europa mehr Power zu geben. Mir aus gesehen ist das halt der falsche Weg, den man geht, weil man hat wahrscheinlich auch andere Lösungsmöglichkeiten.
Definitiv. Da gibt es noch eine Sache, die ich unbedingt auch erwähnen, da wo ich mein Senf dazu geben will. Und zwar ist Zitat, wo sie den Paragraph da abschließen mit: Die Menschen bekämen eine Digitalwährung, deren Stabilität durch die EZB garantiert wäre. Und jetzt geht's weiter. Das müssen wir hinzufügen. Im Gegensatz zu sogenannten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether, deren Kurse oft stark schwanken, böte die Einführung einer virtuellen europäischen Währung Privatanlegern eine stabilere Alternative, da sie 1:1 an den Euro gekoppelt wäre. Sie sagen so, 1 Euro is equals to 1 Euro. Und da müssen wir jetzt mal kurz, da packe ich jetzt einen aus. Du sagst, du haltest mich auf, wenn ich zu viel auspacke.
Das
habe ich auch
fett unterstrichen.
Also, Stabilität wird durch die EZB garantiert. Ich das umformulieren, indem ihr das so schreiben könnten, dass die mal mehr und mal weniger kontrollierte Entwertung des Euros durch die EZB garantiert wird. Das würde ich als Stabilität bezeichnen. Weil es ist einfach Tatsache, dass der Euro seit seiner Einführung circa 30% an Kaufkraft verloren hat. Wenn man in Kaufkraftverlust jetzt mit der sogenannten CPI, also mit der Warenkorbinflation, berechnet. Das heißt, wenn wir annehmen, dass die Warenkorbinflation überhaupt ein gutes Werkzeug ist, für die Inflation zu berechnen, was ich leider nicht der Meinung bin, dann müsste jeder 30%ige Lohnsteigerung gekriegt haben über den Zeitraum, um den Lebensstil zu erhalten. Aber halt, es kann eventuell realistisch sein, dass man das erhalten hat in der Periode, wo es in Euro gegeben hat. Aber in den Lebensstil darf halt kein Wunsch auf Eigentum sein, weil die Preisentwicklung von Immobilien zum Beispiel in den Warenkorb nicht enthalten sein. Zusätzlich, sehr, sehr wichtig, der Kaufkraft hängt vom Preisniveau ab, okay? Also die Eurozone hat aber auch unterschiedliche Preisniveaus, weil oft ist im Süden vielleicht was billiger als im Norden, in Schweden ist irgendwie, keine Ahnung, ist Bier teurer oder was weiß ich, aber Schweden ist jetzt nicht ein gutes Beispiel, weil es, ich glaube, kein Euro haben, aber es verstärkt, um was es geht. Also Deutschland hat ein paar Produkte, die billiger sein als wie Italien und so weiter. Das ist ja auch so wie von den Euro-Staaten abhängig. Aber das heißt gleichzeitig dazu, dass jedes Individuum hat eigentlich eine eigene Präferenz, Kaufpräferenz und so weiter. Also jeder verspürt seine eigene Warenkorbinflation. Deshalb sind die 30% wiederum ja, mit Vorsicht zu genießen. Und aus dem Grund, dass ich einen anderen Vergleich machen und um die Kaufkraftverlust oder um die sogenannte Stabilität des Euros, die von der EZB garantiert wird, zu versinnbildlichen. Und wir könnten zum Beispiel Gold verwenden und schauen, wie sich der Euro zu Gold verhalten hat. Und Gold ist auch relativ, dass ich sagen, stabiler Wertmaßstab, weil der Bestand von Gold nicht so krass ausgeweitet werden kann. Es gibt ein jährliches Wachstum von der Goldmenge von ca. 2%. Und da ist wieder Tatsache, dass seit der Einführung des Euro der Euro gegenüber Gold ungefähr um die 85% seines Wertes verloren hat. Das muss jedem klar sein. Wenn ich jetzt der Artikel sage, eine stabilere Alternative zu Kryptowährung, da sie 1:1 an den Euro gekoppelt wäre, der digitale Währung, schön und gut, passt, aber die Stabilität versinnbildlicht einen inhärenten Wertverlust, auch schon leid, weil 2% Inflation ja gut für die Wirtschaft sein und wir brauchen es halt. Versteht kein Mensch. Wart allem auf jemand, der mir mit guten Argumenten das erklärt. Aber jetzt höre ich auf. Ich hoffe, wir haben es gut umgebracht.
Genau, wer sagt, dass der Euro stabil ist? Die EZB geht davon aus, dass der Euro stabil ist, obwohl er trotzdem, wie du jetzt gut vorgesagt hast, all meinen Wert verliert. Ist halt stabil oder?
Stabiler Wertverlust.
Ist ja nicht stabil. ich finde das ein bisschen eben, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr komisch. Aber ich glaube, das ist einfach in der heutigen Politik oder Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftstheorie ist das einfach das Maß aller Dinge und das wird einfach als normal so angesehen. Und mir, der was sich mit dem Finanzsystem und der was sich mit dem Rollerfinanzen und alles auseinandersetzen, hinterfragen das logisch und logisch ist das jetzt für uns ganz, ganz etwas komisch und sind mega allergisch, wenn wir sowas hören. Aber ich glaube, für die Otto-Normalverbraucher ist das normal und logisch ist dann die EZB dafür da, neuer stabil zu halten, aber sie schaffen es halt leider nicht.
Ja, und das ist ihre einzige Aufgabe. Ja. Das ist ihre einzige Aufgabe. Verstehst du? You have one job. Preisstabilität. Verstehst du? Das ist so krass. Und wie du auch jetzt genau schön gesagt hast, wenn du mit jeder Person, sogar noch Finanzberater, redest, dann sagen dir die, viel Geld auf dem Konto zu halten, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Du verlierst ständig an Kaufkraft. Schmeiß es in ETFs, weil es breit diversifiziert ist. Riskier mehr mit deinem Geld. Wie du auch sagst, das ist etwas, was mich richtig gatzig macht. Richtig allergisch, hoch 31. Aber ja. So ist es.
Ja, da kann ich nicht viel hinzufügen. Da bin ich genau deiner Meinung. Und ja, für das machen wir an dem Podcast, dass man Leute auf das hinweisen, was da eigentlich in der Finanzwelt passiert. Ist es irgendwie so ein kleiner Raub, weil wir allem einen Wert verlieren. Wir können allemal weniger kaufen mit dem Geld. Aber wenn man es mal so streng sieht, ist es eigentlich Raub.
Aber keine Angst, die EZB garantiert die Preisstabilität. Keine Angst. Also schau da nochmal, Stabilität der Digitalwährung wird durch die EZB garantiert. Eine stabilere Alternative, da sie 1:1 an den Euro gekoppelt wäre. stabil. Ich habe da ein paar Mal stabil gelesen. Ich habe Vertrauen. Ich werde all in digitalen Euro gehen. Und auch kann ich nicht, weil es ein Limit geben wird. Schade. Okay.
Ja.
Gehen wir weiter, hä? Gehen wir weiter. Gehen wir zu weiter, Nummer 5. Also, Nummer 5. Wie soll ein digitaler Euro in der Praxis funktionieren? Wie funktioniert sowas? Okay, also, Banken könnten den digitalen Euro wie Bargeld von den Notenbanken beziehen. Verbraucher würden ihn in einer digitalen Geldbörse, einer sogenannten Wallet, gutgeschrieben bekommen. Dann könnte man zum Beispiel per Smartphone überall im Euroraum mit dem digitalen Euro bezahlen. Nach Angaben von Bundesbankvorstand der gute Burkhard Balz zeichnet sich ab, dass der digitale Euro auch in einer Offline-Variante zur Verfügung gestellt würde. Somit wären Zahlungen auch dann möglich, wenn Internet- oder Mobilfunkverbindungen gerade nicht funktionieren. Weil der digitale Euro wie das Euro-Bargeld den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben soll, wären Händler verpflichtet, den digitalen Euro zu akzeptieren. Allerdings sind Ausnahmen vorgesehen. Ein kleiner Kiosk, der bisher nur Bargeld annimmt, weil er kein Kartenlesgerät hat, soll nicht zur Annahme gezwungen werden. Da haben wir es auch jetzt gerade drin gehabt, also das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist eben Euro-Bargeld und jetzt war es halt, die neue Variante war dann auch gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, was sagst du dazu? Bist du convinced?
So wie ich verstanden habe, ist das also das Offline digitale Euro, da ist so gedacht, als war es dann das digitale Bargeld, oder? Weil halt mit dem kann ich dann meinen Kollegen Geld schicken, mit dem kann ich so eine kaufen, mit dem kann ich so andere kaufen.
Genau.
Oder habe ich das richtig verstanden?
Also was Sie da jetzt sagen, gehen Sie ins Technische ein, was ich auch sehr interessant finde. Ja, ich finde auch den Begriff Wallet sehr spannend, weil das kommt eigentlich ja von Bitcoin und von Crypto Space. Aber das, die Möglichkeit, offline zu zahlen, wird sozusagen auch mit eingebaut in den technischen Paket, was Sie da auf den Markt bringen wollen. Da stellt sich dann auch die Frage, okay, wie ist das genau aufgebaut? Ist das jetzt einfach auf einer Blockchain aufgebaut? Was ist der Code dahinter? Vor allem war es auch extrem, extrem spannend, wenn der Code Open Source entwickelt werden darf, damit sich Leute es auch anschauen können. Das war voll gerecht, wenn du als Bürger im EU-Raum tatsächlich die auskennst, keine Ahnung, Computer Science oder irgendwie so ein IT-Background hast und du dir das anschaust, was die Zentralbank da schönes zusammenkocht. Ich weiß nicht, ob sie das vorhaben, da bin ich überfragt, aber ich würde das extrem cool finden, wenn sie das einfach veröffentlichen auf GitHub oder egal wo, damit die Leute es auch nachvollziehen können, wie das alles funktioniert und hin und her, auf was das aufgebaut ist und so weiter. Ja.
Ich bin sowieso immer Befürworter für Open Source, weil heißt einfach, dass du irgendwie nichts zu verbergen hast und du bist da ein bisschen transparent, was du da tust und so. Und zudem können eben, wie du sagst, die Leute das auch aktiv prüfen und sie müssen da nicht der EZB vertrauen, dass sie auch wirklich das inhalten, was sie sagen. Weil sie können logisch irgendwie besorgen, aber dann im Hintergrund wirklich ganz besonders die, who knows, don't trust verify, das wissen wir einfach nicht. Da müssen wir gutgläubig sein und das glauben, oder wir glauben es nicht und sein Verschwörungstheoretiker, keine Ahnung. Deswegen am besten nur einfach Open Source machen, weil dann gibt es auch viel, viel weniger wahrscheinlich Kritik an das, kann ich mir vorstellen, weil wenn es öffentlich ist und transparent durchschaut ist, was da jetzt passiert, dann kennen auch die Leute, was verstehen sie das anschauen und wenn dann sie dann irgendeinen Fehler bemerken, irgendetwas, einen Bug bemerken oder irgendetwas, dann werden sie das denen sagen, die das entwickeln und denen helfen, das auch besser zu machen.
Genau, in der Traumwelt, dass dann daheim an Node laufen gehen mit dem EZB Core. Statt Bitcoin Core, lass EZB Core laufen und validierst ihre Blöcke. Wird niemals so sein. Aber das ist leider so absurd, nicht? Weil Bitcoin genau das, was du jetzt formuliert hast, ist. Bitcoin ist Open Source, Leute können sich das anschauen, Leute können die eigene Node daheim laufen lassen mit der Software, können die Blöcke verifizieren sozusagen, dass alles nach den Regeln abläuft, nach den monetären Regeln, des Protokoll einfach in Protokoll festgesetzt sein. Aber ja, ich weiß nicht, wie es bei der EZB sein wird, aber...
Ja, ich bin eben auch gespannt.
Ich hoffe
gespannt, wie sie das machen, weil machen sie ja Blockchain draus oder machen sie trotzdem etwas Privates draus? Ich hoffe mal nicht, dass sie Blockchain draus machen.
Aber warte, da müssen wir vielleicht auch einigen, weil das Geile ist ja, was war der Vorteil von einer Blockchain jetzt in so einer Situation? Weißt du, was der Vorteil war? Gar keiner.
Nix.
Genau, null.
Gar keiner.
So, ich würde sagen, sogar noch Minus. Minus sind das machen, weil sie da einfach unnötig viel Energie investieren müssen. Aber ich meine auch Energie, um die Blockchain laufen zu lassen, die eh so oder so komplett zentralisiert ist und von der Zentralbank gemanagt wird. Also ist es 800 Mal effizienter, wenn man das zentralisiert macht, jetzt sage ich ganz vereinfacht, dass sich jeder das vorstellen kann, einfach so eine Excel-Tabelle mit In- und Out, In- und Outputs. Aber logisch wird das professioneller gemacht. Aber es geht leider darum, eine Blockchain, das in meinen Augen Ineffizienzen bedeuten für die genau. Zentralbank.
Weil Blockchain an sich ist ja einfach langsam. Und es ist ja langsam, weil es eben auf Sicherheit, weil es halt Sicherheit bringt, Langsamkeit bringt Sicherheit beim Blockchain und Dezentralität.
Ja.
Und die EZB will nicht langsam sein. Deswegen will sie ja keine Blockchain haben.
Sie will schnell, aber stabil. Wahrscheinlich. Schnell, aber stabil. Schnell ist,
genau.
Schnell ist sie. Schnell und stabil ist sie unterwegs. Okay. Dann gehen wir zu Nummer 6 weiter. Ha? Okay, Nummer 6.
Ich bin schon gespannt auf den Punkt.
Sehr okay, gespannt. Gut. Welche Bedenken gibt es gegen einen digitalen Euro? Also, ich muss sagen, ich finde es voll cool, dass sie die Frage erstellen. Wirklich. Ich weiß nicht, ihren geschaut, ob ich ein Auto finde von den Artikeln. Habe ich leider nicht. Aber da mittlerweile ganz Südtirol den Podcast hört, Shoutout, du weißt, wer du bist. danke, dass du den geschrieben hast.
Danke dir.
Weil es ist voll cool. Also, ich finde es cool, dass man das auch so auf.
Mehr davon, wir brauchen mehr davon.
Genau, mehr. Also, welche Bedenken gibt es gegen einen digitalen Euro? Okay, vor allem das Thema Datenschutz treibt viele Menschen um. Wie bei anderen digitalen Bezahlvorgängen könnten beim digitalen Euro umfassende Informationen über einzelne Geschäftsaktivitäten gesammelt werden. Die Entwickler nehmen die Bedenken sehr ernst, wie Bundesbankvorstand Balz versichert. Datenschutz und die Wahrung der finanziellen Privatsphäre seien wichtige Eigenschaften eines digitalen Zahlungsmittels. Balz sagt aber zugleich, vollständige Anonymität kann es dabei nicht geben, da natürlich die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung einzuhalten sind. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass geringe Beträge mit einem nochmals höheren Grad an Privatsphäre abgewickelt werden können. Ja, was sagst du dazu?
Ja, Datenschutz ist jetzt einmal ein großes Wort, finde ich. Weil, was ist Datenschutz? Wir kennen vor allem so viel in der EU allgemein, wird Datenschutz ja sehr, sehr hoch umgesehen und ist ja mega wichtig, aber welche Daten willst du dann da eigentlich schützen, wenn du ein E-Euro hast? Ist der Name, ist dein Geburtsdatum, ist deine E-Mail? Ich sage mal, es sind eh noch Daten, okay, die sind sowieso im Internet, die hat sowieso schon jeder, der sie will, haben, denke ich mal. Ob man so ein digitalen Neuer ist, jetzt Datenschutz viel, viel, viel weitgreifender. Weil vormal hast du im Internet, hat die EZB die Daten, wenn gehst du einkaufen, was gehst du einkaufen, wie viel gehst du einkaufen, wie teuer gehst du einkaufen, wem schickst du Geld, wie viel schickst du deinen Freunden Geld, was tust du mit dem Geld, und so kennen sie halt ein ganzes Problem, haben sie eigentlich ein ganzes Profil für dich und du bist einfach der gläserne Mensch für dich, weil sie kennen deine, wie sagt man, deine Gewohnheiten, sie wissen, wie viel du Fleisch isst, theoretisch, sie können alles aushängen, über dich herausfinden. Das ist sehr, sehr scary für mich.
Ja, also ich darf da auch nochmal ein paar Sachen hinzufügen. Das klingt ja, das, was du jetzt gesagt hast, sie wissen prinzipiell jeden einzelnen Kauf, den du machst, weil sie sagen es auch, beziehungsweise der gute Herr Balz sagt auch, dass vollständige Anonymität kann es dabei nicht geben. Das heißt aber automatisch, dass Cash, also Bargeldbezahlung, da ist allem nur Anonymität. Die war dann weg. Wenn jetzt die Tendenz stimmt, dass wir mehr und mehr in einem digitalen Zeitalter mit digitalem Geld zahlen werden und das Bargeld langsam verschwindet, nicht weil es verboten wird, okay? Es wird nicht verboten, sondern es wird durch unsere Bequemlichkeit einfach langsam nicht mehr verwendet, dann gibt es Anonymität gar nicht mehr. Weil, wenn sie wählen, ist der Effort, also es ist gar nicht mehr so schwierig, 2-3 Klicks zu machen und zu schauen, welche Zahlung du betätigt hast. Das ist zumindest jetzt in dem System, wo wir noch verschiedene Banken haben, auch möglich, aber zumindest ist es schwieriger, jetzt zu sagen, schau, der Person, ich will bei der Person wissen, was der in den letzten 2-3 Monaten ausgegeben hat. Es ist möglich, gell? Das darf man jetzt nicht einfach so sagen, dass das zurzeit nicht möglich ist. Das ist definitiv möglich heutzutage auch und das wird auch getan. Wenn du als Staatsfeind dargestellt wirst, dann passiert es auch, dass dein Bankkonto einfach eingefroren wird. Das findet tatsächlich schon statt. Aber der Effort ist einmal schwieriger. Du musst ein paar Tasten mehr drücken, du musst ein paar Telefonate mehr machen mit 2-3 Leuten in verschiedenen Banken, mit Visa, Mastercard und so weiter, dass die Hürde, das zu machen, zumindest ein wenig schwieriger ist, als wir, wenn die gute Christine Lagarde, ich werde es jetzt nicht machen, aber ich sage gleich, wenn eine Zentralbank dann vielleicht sogar noch in Zukunft sich dann eine Branche bildet, die für das sogar noch zuständig sein. Das ist jetzt alles eventuelle Möglichkeiten, die existieren könnten, wenn wir dorthin gehen. Okay? Und vor allem möchte ich da ein Zitat erwähnen von Lynn Alden, das ist auf Englisch, ganz für eng übersetzt, dass politische Entscheidungen beeinflussen Dinge lokal und vorübergehend, während technologische Veränderungen Dinge global und dauerhaft beeinflussen. Und der digitale Euro, auch wenn das jetzt viele nicht hören wollen in der Bitcoin-Community, das war 100% eine technologische Veränderung. Die Leute in der EZB hatten so einen technologischen Fortschritt, weil digitale Euro ist die Zukunft. Aber wenn der einmal da ist, dann ist der da. Also dann hat man die Technologie implementiert. Und die Politik, was mit uns passiert, auf demokratischer Ebene, das oder nicht demokratischer Ebene, das sind Zyklen. Das verändert sich in der Geschichte. Schau mal 100 Jahre zurück. Oder ein weniger, Zweiter Weltkrieg oder so weiter. Das sind Sachen, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Aber damals ist das einfach so passiert, dass du plötzlich autoritäre Regime an der Macht gehabt hast und wir sind wiederum in einer sehr privilegierten Welt, wo wir noch mehr oder weniger funktionierende Demokratie haben. Einige würden sagen, der funktioniert nimmer, einige sagen, der funktioniert mehr, da will ich mich raushalten. Aber das Zitat soll halt jeden zum Nachdenken bringen. Dass politische Entscheidungen einfach Dinge lokal und vorübergehend beeinflussen, sowie auch tatsächlich Gesetze. Viele meinen, Gesetze seien in Stein gemeißelt, sogar noch Menschenrechte seien ab und zu auch nicht in Stein gemeißelt. Und das will man ein Heint, glaube ich, mitgeben, weil das ist wichtig zu erwähnen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, hast du schön gesagt, ich habe da noch vielleicht unsere Punkte, wo ich noch Bedenken eigentlich habe. Das erste ist ja, dass das Geld, das 3 Euro, jetzt davor mal ja im Gegensatz zu dem digitalen Geld, was wir jetzt haben, auf Bankkonto und so, war das Geld davor mal auch programmierbar. Das heißt, heint haben wir ja super Demokratie und alles, aber falls, wie du auch schon gesagt hast, das kann sich ändern, hat sich ja schon oft geändert, wie jetzt alles mit dem Zweiten Weltkrieg, Hitler und so. Habe ich da eine kleine Anekdote, und zwar sind die Helden ja noch, ich weiß nicht mehr, ob es Belgien war oder Niederlande, auf jeden Fall sind sie dann inmarschiert, und Belgien und Niederlande hat zu der Zeit ja so ein neues Bürgerbuch eingeführt, wo jeder Mensch mit seinen Vorfahren und die und alles aufgeschrieben worden ist und zentral gelagert worden ist. Und das war damals eine richtig gute Innovation und alle haben das für gut geheißen. Aber dann ist jetzt Hitler gekommen und hingegangen und hat das Buch gefunden. Und davor hat er für jeden Juden gewusst, wo er wohnt, welche Familie er noch hat, wo die sein und so. Und da sieht man, dass Innovation auch sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn das nicht richtig gemacht worden wird. Und davor mal voll nach hinten losgehen kann. Und ich sehe, das kann halt beim digitalen Euro auch der Fall sein, weil davor mal ist die Möglichkeit da, dass du das Geld in E-Euro programmieren kannst. Das heißt, du kannst Bedingungen an den Geld setzen. Zum Beispiel, jetzt geringes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass du kriegst das Geld, aber kannst es innerhalb nächsten 2 Tage ausgeben, oder du kannst es live für gesunde Lebensmittel ausgeben, du kannst es nicht für ein Fleisch ausgeben, du kannst es live für Salat ausgeben oder so. Und das kann halt sehr, sehr, sehr gefährlich werden, weil vor mal, wenn die falschen Leute an der Macht kommen, können sie ja sagen, ja, du hast gar kein Vermögen mehr. Oder wenn du jetzt zum Beispiel zu schnell fährst, wird subito die Strafe angezogen und so Sachen. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und deswegen finde ich den Euro ja sehr, sehr bedenklich, weil formal ist das alles möglich.
Ja, definitiv.
Ist schon ein bisschen creepy, wenn man so denkt. Und da muss man eben auch so das Worst-Case-Szenario aufzeigen, weil es besteht allem die Möglichkeit. Und die Leute müssen es auch wissen.
Ja, jetzt können sich die ganzen Schwurbler, Verschwörungstheoretiker schön in Aluhut aufsetzen, die ganzen Fantasien ihre Gänge freien Lauf lassen. Ich werde auch oft als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Aber du hast vollkommen recht. Und die Programmierbarkeit, die du ansprichst, die kann man auch ganz simpel lösen, indem die EZB kommt und sagt, schau, das ist Open Source, das ist der Code. Weil das, was wir Programmierbarkeit nennen, anscheinend will das die EZB nicht so machen. Also die Interviews, die ich mir eingezogen habe und die Artikel, die ich durchgelesen habe, die streiten allem ab, dass die Programmierbarkeit von dem Geld möglich ist. Aber es war halt cool, wenn ich das nicht gleich jetzt da in die Leute vertrauen mehr setze, sondern wenn sie das Open Source publizieren könnten, und ich dann den Code logisch nicht verstehen tat, aber in andere Leute vertrauen müssen. Halt in andere Leute, die sich den Code durchlesen und dann sich ein Konsensus bildet. Okay, schau Leute, der digitale Euro ist nicht programmierbar. Aber das programmierbar müssen wir vielleicht auch ein bisschen öffnen, weil wenn du die Wirtschaft auch wie ein steuern kannst oder wenn du, wie du gesagt hast, ein Verfallsdatum auf dem Konto hast oder auf der Menge von Euro oder digitale Euro, ist es schon programmierbar? Eigentlich schon, nicht? Also das Programmierbar hat extrem viele Möglichkeiten, dort kann sich jeder irgendwie Apps drunter vorstellen. Aber sie könnten der Angst von ins Menschen entgegenkommen, indem sie sagen, schau gang, das un, so wird es sein. Also wir plädieren da hauptsächlich an offenen Diskurs und an Offenlegung von den Code. Weil die EZB muss auch bedenken, dass die ein richtig großer Honeypot sein werden für Hackerangriffe zum Beispiel. Also Honeypot.
Das war eine
Honeypot heißt, dass die Leute logisch, wenn sie die Möglichkeit haben, den digitalen Euro auch hacken wollen. Und das könnten sie wiederum entgegenwirken, indem sie den Code öffentlich publizieren. Dann gibt es auch Entwickler, die sagen, ah, schau, da habe es ein Loophole, wenn sie zum Beispiel, das wird gemacht, also für die Leute, die sich da vielleicht weniger auskennen, was oft passiert in Open Source, in der Open Source Entwicklung, ist, dass Unternehmen sogar noch sogenannte Bounties ausschreiben. Bounties sein, wenn jemand einen Fehler im Code findet, dann kriegt er als Danke für Sorgen ein Geld. Das kann die EZB auch dienen. Erstens, weil sie Geld ohne Ende hat. Das Geld kann sie auch drucken. Aber das war eine Möglichkeit, vieles richtig zu machen, in meinen Augen. Aber wie siehst du das?
Auf jeden Fall bin ich dabei, ja. Wie du das sagst, der Diskurs ist eigentlich wichtig und die EZB ist ja dafür da, eigentlich für die Menschen etwas Gutes zu dienen, eigentlich in dem Ballungsgebiet, für den sie halt zuständig ist. Sie ist ja dafür da, dass sie ist ja für die Menschen eigentlich da und theoretisch, wenn sie es halt ist, dann ist das eigentlich der logische Move, den sie machen muss, das zu in Code zu öffnen und offen zu legen.
Genau. Hoffen wir, dass sie für die Menschen da ist, wie die Preisstabilität, was sie garantiert. Nein, eben nicht. Hoffen wir, sie nehmen es einfach ernst. Mhm. Also ganz ehrlich, ich mache halt die ganze Zeit so wie in Jokes, weil ich auf Krawall gebürstet bin, weil mir das Thema ein bisschen, wie der eine oder andere vielleicht gewirkt hat, ein bisschen aggressiv macht. Aber wir plädieren wirklich für offener Diskurs, wie du auch gesagt hast. Die EZB ist für einen Währungsraum Euro da, ist für die Menschen da, wie du jetzt auch schon formuliert hast. Also sollten sie das wirklich auch so ernst nehmen. Gut.
Genau.
Dann gehen wir weiter.
Zur letzten Frage, ja.
Vorletzten, glaube ich. Warte, jetzt haben wir bald da. Sieben. Sieben. Gibt es schon digitale Währungen? In mehr als 100 Staaten beschäftigen sich derzeit Experten mit der Entwicklung und Anwendung digitalen Zentralbankgeldes, in Klammer Central Bank Digital Currencies, abgekürzt CBDC. China zum Beispiel arbeitet schon länger an einer digitalen Variante seiner Währung Renminbi. In Europa vergleichsweise weit vorangeschritten ist das Projekt e-Krona der schwedischen Zentralbank, denn in dem skandinavischen Land wird Bargeld kaum noch genutzt. Auch die Briten treiben das Thema voran. Anfang Februar 2023 teilten das britische Finanzministerium und die Bank of England mit, die Einführung eines digitalen Pfunds zu prüfen. Ja.
Ja.
Das ist
ich glaub,
klar. Ja.
Mhm. Das ist schon fürs Rennen. Und jeder braucht jetzt so ein CBDC. Aber wenn man jetzt so denkt, wenn du so ein Land wie China anschaust, da wo das Social Credit System schon eigentlich jeder weiß, dass es so gibt, dann war so ein CBDC in Kombination mit dem Social Credit System ein feuchter Traum für jeden, der in China an der Macht ist, denke ich mal so.
Ja. Ja, also wie gesagt, China, ich finde es auch lustig, dass sie China erwähnen als freies, demokratisches Land, wie wir alle wissen. Aber Hem wird viel gemacht. Mhm. Also Sam ist schon viel experimentiert worden. Und tatsächlich hat man auch einige Artikel gelesen, wo man halt auch sieht, dass die Zentralbankwährungen oft auch gegen freie Meinungen und individuelle Freiheit verwenden werden können, wenn es hart auf hart kommen muss. Halt muss man auch so stehen lassen. Da möchte ich auch noch hinzufügen, ich weiß nicht, ob du das auch schon erklärt hast, aber Nigeria in Afrika hat eigentlich schon länger CBDC am Start. Der heißt iNaira. Und das, sagen wir mal so, dass die Bürger das digitale Geld gar nicht akzeptiert haben und es Zeiten gehabt hat, wo die Zentralbank bzw. die Regierung dort Bargeld versucht hat zu limitieren, wenn nicht auch zu verbieten, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, damit die Akzeptanz von iNaira gestiegen ist. Und das Allerspannendste finde ich, dass, was dann tatsächlich passiert ist, dass die Google Searches, also in Google kann man schauen, was die Leute suchen. Und wenn ich zum Beispiel auf Google Trends, also auf Google Searches eingebe, Bitcoin, ist Nigeria ein Hotspot, wo extrem viele Leute plötzlich nach Bitcoin gesucht haben. Mhm. Das leih mal so kurz als Statement. Und wenn die Leute mehr Interesse haben, da umzuschauen, welche Länder schon CBDCs am Start haben oder geplant haben, gibt es die Seite, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, der heißt cbdctracker.org. Ja. Hast du von Nigeria was gehört?
So am Rande habe ich das auch mitgekriegt, so wie du es gerade geschildert hast, aber nichts Genaues. Aber was ich noch dazu fügen will, wie es eben in Nigeria passiert ist, dass das die Bevölkerung nicht angenommen hat, finde ich erstens mal gut. Aber ich glaube, dass die, wenn der wirklich jetzt kommt, der digitale Euro, dass die EZB sicher viel und sicher eine gute Werbung machen wird von denen. Also du wirst da sicher Vorteile davon haben, dass du den E-Euro auch benutzen wirst. Keine Ahnung, steuerliche Vorteile, du kriegst 30 Euro geschenkt oder du musst weniger Mehrwertsteuer zahlen, wenn du ihn kaufen gehst, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall so gemacht werden, dass du den als Bürger auch benutzen willst, weil du einfach selber davon Vorteile hast.
Glaube ich auch.
Du als Bürger solltest dann halt allem kritisch das allem hinterfragen und fragen, wieso dienen sie das? Und will ich dann das wirklich benutzen? Oder tue ich es einfach, weil es mir geschenkt wird? Keine Ahnung.
Die Challenge wird sein, wenn man den digitalen Euro irgendwie geschenkt kriegt, wie man den am besten in Bitcoin umwandeln kann. Aber no financial advice.
No financial advice.
Ja. Wer war's?
Ja.
Wer war's? Wir wissen nicht, wie das gelauncht wird, aber du hast vollkommen recht. Die werden sicher irgendwelche Anreize setzen, damit die Akzeptanz da ist. Weil wenn die Leute keinen Grund sehen, den zu verwenden, weil andere digitale Zahlungsmethoden extrem gut laufen, dann wird er auch nicht ungenommen. Also irgendwie müssen sie irgendwelche Anreize setzen. Und Geschenke sind gute Anreize, vor allem wenn man Kaufkraft schenkt. Die Frage ist halt, in welcher Art und Weise der kommen kann. Und du kannst das halt auch so vorstellen, dass vielleicht ein paar Leute tatsächlich Zentralbankgeld als sichersten Hafen sehen werden. Also die ganzen Fiat-Bros und Ladies out there, die krasseste Absicherung haben werden. Vielleicht denken sie sich so, ja, Zentralbanken können nie bankrott gehen. Why not? Aber hell reicht nicht. Hell reicht nicht für einen normalen Bürger. Du musst Anreize setzen. Mhm. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt.
Auf jeden Fall.
Mhm. Vielleicht so Cashback. Genau. Weißt du, was sein kann? So Cashback oder sowas. Dass du, wenn du D&D-Produkte kaufst, dann kriegst du noch ein 10% Cashback mit digitalen Euro. Er kann vielleicht nicht einmal eine letzte.
Gibt es viele Möglichkeiten, ja. Auf jeden Fall.
Gut.
Da kann man auch kreativ sein.
Tja, nee.
Aber die Frage ist, die nächste Frage ist jetzt, wie es jetzt dann weitergeht, weil wo stehen wir jetzt mit den Digitalen und was ist jetzt noch geplant?
Genau. Und dann gehen wir direkt da auf die Frage Nummer 8 ein. Und die Hell lautet, was sind nun die nächsten Schritte, die die EZB setzen will? Am 1. November soll eine zunächst auf 2 Jahre angelegte Vorbereitungsphase beginnen, wie der Rat der Europäischen Zentralbank in Klammer EZB vergangene Woche beschloss. Nach Abschluss dieser Phase wollen die Euro-Währungshüter entscheiden, ob der Weg für die Einführung einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung geebnet wird. Dafür ist dann auch eine gesetzliche Grundlage für einen digitalen Euro auf EU-Ebene nötig. In der nun beginnenden Phase werde in Gänsefüßchen das Regelwerk für den digitalen Euro fertiggestellt und es werden Anbieter ausgewählt, die eine Plattform und die Infrastruktur für einen digitalen Euro entwickeln könnten, teilte die Notenbank mit. Also, da habe ich mich kurz verlesen, das Regelwerk für den digitalen Euro fertiggestellt und es werden die Anbieter gesucht, die die Plattform auch machen. Das ist's, das war der letzte Punkt. Also, was können wir entnehmen?
Wir sind in der Testphase und jetzt wird geplant, wie es gemacht wird.
Genau, und das.
Also die Testphase ist jetzt vorbei, also die ja, ist vorbei und jetzt gehen wir in die Vorbereitungsphase rein und schauen, wie man das halt umsetzen kann und was es für uns braucht.
Genau, Vorbereitungsphase genau. Und auch wichtig ist zu erwähnen, dass sie eine gesetzliche Grundlage brauchen, also das ist ja noch kein gesetzliches Zahlungsmittel und aus dem Grund brauchen sie jetzt auch den demokratischen Konsens und aus dem Grund sind sie ja wahrscheinlich die ganze Zeit im Gespräch mit dem EU-Parlament und das EU-Parlament können wir Bürger auf irgendwelche Art und Weisen beeinflussen. Aus dem Grund, wenn es ein paar Sachen ja, in der Stunde, wo wir jetzt wieder erzählt haben, kritisch sag, dann redet über das Thema, schickt den Podcast weiter. Ja, hast du schon ein paar Sachen, die wir abschließend hinzufügen können? Ich glaube, wir haben alle Punkte so relativ gut durcharbeitet. Oder hast du noch was
auf deiner Liste? Auf jeden Fall.
Ah!
Ich habe noch was auf mein Herzen.
Let's go! Eigentlich. Sogar noch dein Herzen. Okay, so jetzt.
Nein, ich find leider die Entwicklung spannend, was wir eben gerade eben in der EU sehen mit dem digitalen Euro und was in der USA aber gleichzeitig passiert mit den ganzen ETF-Anträgen, mit dem Mining, was jetzt in der USA eben seit dem China-Bann da ist. Da sehe ich USA schon einen großen Bitcoin-Fokus und die EU-Zone Euro einfach CBDC. Null Bitcoin, also hört mich nicht einmal. Was sagst du dazu?
Darf mich interessieren. Ich finde es spannend, dass du das jetzt angesprochen hast, weil vor allem gibt es in der USA politische Persönlichkeiten, die sich tatsächlich gegen CBDCs, also gegen digitale Währungen äußern und auch so fast schon kandidieren, also zur Präsidentschaft kandidieren, indem sie sagen, bei mir gibt es keinen digitalen Euro, oder sorry, digitalen Dollar in dem Fall. Wie heißt der DeSantis, ich weiß jetzt nicht sein Vornamen, von Miami, glaube ich, irgendjemand, der ist ein Politiker, den kennt man, und der ist wirklich offen, indem er, also was heißt offen, er kritisiert in vorlaufender Kamera, in Medien, die Möglichkeit von Zentralbankwährungen. Und es ist nicht der Einzelfall, es gibt einige dort, die das sehr kritisch beobachten, auch in der politischen Szene. Da in Europa weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir jetzt auch nicht, vielleicht kriege ich die Nachrichten nicht, vielleicht bin ich mehr so Amerika-lastig in der Situation, aber hast du es einmal gehört, dass sich da jemand direkt dagegen geäußert hat?
Eben, deswegen frage ich, weil ich es eben auch nicht weiß. Keine Ahnung. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil wir sind eben bis jetzt eigentlich noch nicht darauf eingegangen, dass wir eigentlich kein CBDC brauchen, sondern das nötige Tool eigentlich schon da hatten. Und mir das irgendwie nicht zeigen, weil alles, was der CBDC eigentlich an Vorteile bringen soll, haben wir erstens so mit dem digitalen Geld, was wir alleweil schon haben, und dazu haben wir ja noch Bitcoin, was die ganzen Probleme löst, was eigentlich der CBDC lösen will. Und wieso nimmt man dann ein neues System, wo man das neu entwickeln muss, was viele Fehlerquellen, potenzielle Fehlerquellen in sich haben kann, wieso nimmt man nicht ein sicheres System, was bereits existiert und was man weiß, dass es existieren wird und was sicher ist und nicht angreifbar ist?
Ich glaube, da muss man aber auch ganz realistisch, die Frage muss man versuchen, realistisch und objektiv zu beobachten. Schau, stell dir vor, Christine Lagarde kommt aus und sagt, yo, just a prank, digitalen Euro braucht es nicht. Gestern sind wir draufgekommen, dass es Bitcoin gibt und dass es eigentlich eine gute Alternative ist. Das gibt es nicht. Weißt du, du musst dir einmal das Szenario vorstellen. Ich weiß nicht, zu was das führen wird, weil vor allem Bitcoin noch nicht wirklich, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, als Zahlungsmittel ist es einfach volatil. Also wenn du jetzt deinen Lohn in Bitcoin kriegst und auf einmal kommen wir in einen Bärenmarkt rein und das droppt 60%, ja, schwierig. Ist halt schwierig, nicht? In der Hinsicht ist der Euro stabiler. Aber langfristig gesehen hat in meinen Augen der Euro die Wertspeicherfunktion komplett verloren. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob Bitcoin, nachdem es sich etabliert als Wertspeicher und die Volatilität gemessen in Euro, die Wirtschaft in Euro-Raum funktioniert halt mit den Denominator, also das ist, wie die Menschen die Welt wahrnehmen, die Preise sägen sie mit Euro, die sägen die Preise nicht in Bitcoin oder türkische Lira oder was auch immer. Erst weil die Volatilität abnimmt, indem Bitcoin sich als Wertspeicher bewiesen hat, dann kann man realistisch von dem Thema jetzt sprechen, was du auch angesprochen hast. Aber, wo ich da vollkommen recht gebe, ist, wenn wir jetzt außerhalb dem Euroraum reden, außerhalb von dem Euroraum ist es extrem schwierig, allem noch Zahlungen zu betätigen. Und da kann auch Bitcoin tatsächlich eine Funktion erfüllen, indem du entweder Bitcoin selber nimmst oder das Netzwerk, da macht Strike was, dass sie Dollar übers Lightning-Netzwerk schicken, das sprengt jetzt in Rahmen von unserer Diskussion, aber du weißt, was ich meine. Also ist Netzwerk verwenden, um Bitcoin hinzuschicken, jetzt erkläre ich es ganz einfach, und die Bitcoin werden dann sofort in der jeweiligen stabilen Fiat-Währung umgetauscht, damit die Leute Zahlungen betätigen können. Das gibt's, also das für International Settlements ist es da und vor allem ist es trustless. Das heißt, das, was wir davor besprochen haben, die Abhängigkeit, was die EZB entfernen will von US-Konzernen und von Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, die jetzt zur Zentralbank dann gehen wird, die Abhängigkeit in Bitcoin, die gibt's nicht. Also die einzige Abhängigkeit ist demokratisch oder global diversifiziert, bei mir daheim, bei meiner Node, bei dir daheim, auf deiner Node, ins Netzwerk. Es ist einfach trustless. Sag, gib mal ein gutes deutsches Wort für trustless, mir fällt es nicht ein.
Du musst niemand vertrauen.
Perfekt.
Genau. Es gibt keine Vertrauensverträge.
Genau.
Du musst einfach niemand vertrauen, weil es funktioniert einfach ohne dass eine Person dahinter steht.
Ja.
Oder Unternehmen, genau. Es ist einfach das Protokoll, das regelt.
So ist es. Gut.
So ist es.
Du hast etwas auf Herzen gehabt, ich auch etwas auf mein Herzen gehabt, was ich noch ganz unten da aufgeschrieben habe. Und die Frage stelle ich dir einmal und schau mal, wie du das siehst. Glaubst du, dass auch der Druck, der aufgebaut worden ist, jetzt den Zentralbanken ja global verspüren, mit einem digitalen Euro zu kommen, woher kommt der? Ich glaube, der kommt tatsächlich von Bitcoin. Weil wenn ihr jetzt sagen würdet von Kryptowährungen, ist es falsch, weil Bitcoin war die erste Kryptowährung und wir wissen ganz genau, dass wir das strikt trennen müssen, dass Bitcoin die erste tatsächlich jetzt dezentrale Kryptowährung ist. Meiner Meinung nach kann das schon sein, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, Bitcoin war als erste Mal, dass im Internet so eine Währung funktioniert hat. Existiert und existiert hat schon auch andere, aber die erste Währung, die wirklich dann auch funktioniert hat und die Technologie bereitgestellt hat,
dass sie etwas funktionieren kann. Die breite Anwendung gefunden hat, nicht?
Genau. Mhm. Und die ganzen Zentralbanken sehen jetzt halt das Vorteil, im Vorteil, was das halt haben kann und sie wählen logisch das bessere Bitcoin dann auf die Welt bringen oder auf die Welt bringen. Erfinden, das was sie dann auch unter Kontrolle haben, kann ich mal verstehen. Weil als Zentralbank Kontrolle abgeben, glaube ich, passt einfach nicht zusammen, weil einem das nicht Zentralbank heißen. Ja. Aber ja, ich glaube auch, dass es Bitcoin der Main-Punkt ist, dass es die Debatte überhaupt angestoßen hat. Ja, und ich bin gespannt, wo wir jetzt bis zum Schluss landen. Ob es dann bis zum Schluss der Druck auf Bitcoin kommt oder ob zuerst der CBDC kommt. Mal schauen, wie lange der bleibt und dann wieder auf Bitcoin oder dann bleibt der CBDC, keine Ahnung. Wir wissen es nicht.
Glaubst du, es kann eine Konkurrenz sein zu Bitcoin, Dame?
Ich glaube nicht wirklich. Also, ich glaube schon, so lokal schon, aber global glaube ich nicht. Weil mir kommt bei der Rolle 4, dass mehr und mehr merkt man, wo Bitcoin eigentlich Leute helfen kann. Vor allem nicht jetzt bei uns, nicht vor allem in Afrika, vor allem in Südamerika, in Ländern, wo es die Leute einfach nicht gut geht, weil die Zentralbanken und die Regierungen einfach die Leute ausnutzen und das Geld ausnutzen einfach sozusagen. Und dann geht es die Bürger schlecht. Und die Leute werden langsam verstehen, für was Bitcoin eigentlich gut da ist. Und ja, deswegen glaube ich, dass nicht, dass global die CBDCs Bitcoin aufhalten können. Mhm. Sie können die Akzeptanz sicher verzögern für uns alle. Ja. Aber auf lange Sicht, glaube ich, wird sich Bitcoin durchsetzen, weil es einfach den limitierenden Faktor hat, dass es 120 Millionen Bitcoin geben wird und dass irgendwann jeder Wert von den 120 Millionen aufgesagt wird.
Ja, ist.
Ist jetzt ein bisschen.
ein bisschen gehypt.
Weit in der Zukunft. Ein bisschen gehypt, aber.
Ich sehe es ähnlich.
Ja, ich sehe den Weg und.
Aber ja. Was die einzige. Also bei mir, es gibt eine, jetzt reden wir auch schon, wie Bitcoin failen kann. Let's go, enden wir die Folge mit extrem positiven Vibes. Aber das will ich jetzt echt noch sagen, wegen der Konkurrenz zum Zentralbankgeld. Ein realistisches Szenario, was ich sehe, wenn das Bitcoin failen kann, ist, wenn Zentralbanken plötzlich verantwortungsmäßige Geldpolitik wieder einführen. Das heißt, dass sie in Euro nicht mehr entwerten. Die Probabilität, dass das stattfindet, sei gar nicht realistisch, vor allem wie auch unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist. Und solange der Euro schneller oder weniger schnell abwerten wird, wird der Use Case von Bitcoin als Store of Value, Wertespeicher für den westlichen Bereich unserer privilegierten Welt vorhanden sein. Definitiv.
Ja, aber dann hat Bitcoin ja das schon geschafft, was eigentlich gut für uns Menschen ist, oder nicht? Weil dann kommen wir wieder zurück zu einer gewissen Normalität und wir sind nicht allem, weil unser Geld hinterher rennen.
Ja.
Finde ich.
Wir werden sehen. Aber schauen wir, wie stabil der Euro, der digitale Euro sein wird von der Zentralbank.
Genau.
Passt.
Wir sind auf jeden Fall offen für Diskussionen. Für gute oder schlechte Kritik, was auch allem.
Ehrliche Kritik.
Genau. Und schickst es weiter an die Leute, die es interessiert oder die es nicht interessiert, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist. Was da geht, es geht um uns alle. Und ja, und finde, jeder sollte sich da ein bisschen mit dem beschäftigen. Und ja, dann haben wir es geschafft wieder.
Wir haben es geschafft, perfekt. Dann verabschiede ich mich auch. Danke fürs Zuhören. Like, subscribed, shared. Redet offen über das Thema. Und ja, sag uns, was es, ob es das feiert, ja. Also nicht in digitalen Euro, sondern im Podcast. Passt. Servus, bitte.
Ciao.
Digitale Dystopie. Scan die ID, CBDC, jetzt bist du free. Digitale Dystopie. Apple Team, Access Green, versteck die Seeds. Digitale Dystopie. Scan die ID, CBDC, jetzt bist du free. Digitale Dystopie. Elektrische Fesseln, getrackte Menschen, Tags und Screens. Unsere Gattung ist nur ein Schritt vor dem Abgrund. Achtung, Achtung, totale Überwachung. Künstliches Geld, das ist einfach nur synthetisch, entgegen jeder Ethik. Sick wie Genetik. Die wollen, dass wir dem System unterliegen. Fahren ihren Film und Orwell hat das Drehbuch geschrieben. Eiskalter Winter, Konten werden eingefroren. Für sie ein monumentales Eingangsportal wie der Eiffelturm. Die nackte Wahrheit, so wie Säuglinge in Brutkästen. Jeder Schritt, den du machst, wird überwacht wie bei einer Fußfessel. Und komme nicht mit, ich hab doch nicht zu verheimlichen. Ich auch nicht, doch seit wann gewährt man Fremden zu Haus Einblicke?
Mach ich nicht.
Privatsphäre, klinge das da irgendwie. Sklaven, die nach Ketten betteln, digitale Dystopie. Die herrschen und bestimmen, das sind VIPs. Für die bin ich Gesindel und ne Zahl, VIPs. Digitale Dystopie. Scan die ID, CBDC, jetzt bist du free. Digitale Dystopie. Apple Team, Access Green, versteck die Seeds. Digitale Dystopie. Scan die ID, CBDC, jetzt bist du free. Digitale Dystopie. Elektrische Fesseln, getrackte Menschen, Tags und Screens. Vorsicht, Vorsicht, das ist Dienst nach Vorschrift. Chinesisches Vorbild auf Schritt und Tritt geortet. Kontrollierte Visite, globale Elite verteilt soziale Kredite, wird nur anders betitelt, ja. CBDC, ein perfektes Tool, um dich zu zensieren. Falsche Meinung auf Facebook, wir müssen dich mal suspendieren. Tschüss. Was für ein episches Ende, wir werden gläserne Menschen, alle System gebrandet, die können uns jederzeit canceln. Wir übersehen Konsequenzen, die übernehmen unser Denken, wollen unsere Spezies lenken, indem sie Reden begrenzen. Unsere Themen beschränken, wir sind gelebt durch die Ängste, dass wir Falsches reden und die unsere Karriere beenden.
Bye-bye.
Was ne wunderschöne Aussicht, dein Pass, pass gut auf, dass du nichts Obszönes aussprichst. Cancel Bank, Direct Control ist keine Utopie, mit freundlichen Grüßen. Central Bank, Digital Currency.
A key difference in with the CBDC is that Central Bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that.
Für die da oben bist du nur ein QR-Code. Yo. Verfolgung auf Schritt und Tritt, Neufassung der Truman Show. Und ich sag mal so, was kann denn da schon schief gehen? Lässt sich doch super verbinden mit einem sozialen Kreditsystem. Perfekt. Es ist ihnen egal, du hast die Qual der Wahl. Privatsphäre, D oder selbst souverän Satoshi sparen. Eine Frage, fühlt sich das denn für dich richtig an, wenn du deine eigenen Werte nicht mehr selber kontrollieren kannst? Andersdenkende Monetär einfach so zensieren kannst du nicht. Dein Leben lebt, sondern das irgendeines Mittelsmanns. Jede Interaktion gespeichert wird dein Leben lang, deine Daten in Händen liegend einer zentralen Bankinstanz.
Guten Tag, Herr Knut, müsste mit Ihnen reden. Sie haben im digitalen Euro Satoshis ausgegeben. Wollten nur sicher gehen, Sie müssen uns da verstehen. Zahlungen gestoppt, der Bitcoin wird bei uns nicht gern gesehen.
Digitale Dystopie. Scan die ID, CBDC, jetzt bist du free.
Digitale Dystopie.
Apple Team, Access Green, versteck die Seeds.
Digitale Dystopie.
Scan die ID, CBDC, jetzt bist du free.
Dystopie wie digitale Dystopie.
Elektrische Fesseln, getrackte Menschen, Text und Screams.
Digitale. Digitale. Digitale Dystopie.